Ich habe heute Mittag mit meiner Frau zusammen im Wohnzimmer gesessen. Die Kinder waren kurz ruhig und wir haben miteinander geschnackt und wir haben über Geburtstage, über Geschenke geredet, weil bald haben wir einen Hochzeitstag und Jana, meine Frau, hat auch bald Geburtstag und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet und sie hat also erzählt, wofür sie sich gerade interessiert und ich habe natürlich als aufmerksamer Ehemann alles gut mit aufgenommen und dann sagte sie irgendwann so, sag mal Johnny, was wünschst du dir denn eigentlich? Weil ich habe irgendwann mal danach Geburtstag. Und bevor ich antworten konnte, sagte sie, ach, ich weiß es eh schon, ein Stück Fleisch. Und recht hat sie. Man kann mich mit einem ordentlichen Stück Fleisch, kann man mich total glücklich machen. Schön gegrillt, ein Steak. Gestern hatten wir das auch. Und damit kann man mich total glücklich machen. Und ganz ehrlich, wenn ich sowas am Abend kriege, ne, dann kann der Tag total beknackt gewesen sein. Irgendwie, keine Ahnung, kotzt eine Kinderwaschmaschine kaputt, Stress auf der Arbeit und so weiter. Aber dann war der Tag wahrscheinlich ziemlich gut nach so einem Steak. So ein Steak hat für mich so viel Kraft, mich glücklich zu machen. Und gleichzeitig aber auch umgekehrt. Also das kann man auch umdrehen, nämlich wenn ich es nicht kriege. Wenn ich das geplant habe vielleicht, oh, dann machen vielleicht Jana und ich uns einen schönen Abend, wir machen uns was Schönes zu essen und ich habe mich drauf gefreut oder da ist eine Feier, von der ich weiß und da gibt's immer bestimmt gutes Essen und so weiter und dann freue ich mich daraus und aus irgendeinem Grund fällt das ins Wasser. Ja, dann kann ich beginnen, meine, ich sag mal, innere Ruhe, innere Harmonie zu verlieren und dann kann ich so richtig kindisch und schlecht gelaunt werden. Das ist schon interessant. Ihr denkt jetzt bestimmt, boah, ist der komisch. Bin ich. Es ist schon interessant, aber wie schnell ich durch die Umstände, in denen ich bin, glücklich und unglücklich werden kann. Und vielleicht kennen wir sowas alle so ein bisschen. Ja, dass unser inneres Wohlbefinden ganz stark mit dem verbunden ist, wie unser Umfeld, wie unser Leben gerade funktioniert. Und dass, wenn wir unglücklich sind zum Beispiel, dass häufig das Erste ist, was wir, worüber wir nachdenken, ist, dass wir irgendwas ändern müssen an unserem Leben. Und irgendwas muss sich verändern. Ja, dass unseres Glück, unser Wohlbefinden, unser seelisches Wohl ganz stark abhängt davon, dass wir in unserem Leben alles so sortiert haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann ist vielleicht ein Single, sagt, oh, ich will unbedingt eine Partnerin. Ne? Und wenn ich das die dann endlich hab, ne? Oh, dann bin ich glücklich. Dann habe ich alles. Ne? Und dann ist man vielleicht verheiratet und dann wünscht man sich unbedingt Kinder. Ne? Wenn man Kinder hat, dann wünscht man sich unbedingt, dass sie irgendwann ausziehen. Ne? Oder ich wünsche mir Arbeit. Ne? Die und wenn ich diesen Job kriege, wenn ich diese Beförderung kriege. Ne? Und wenn dann noch der Kollege irgendwann in Rente geht. Ne? Oder ich in Rente gehen kann. Oder wenn wir dieses Haus auf dem Land kriegen, so sind ja gerade ganz viele immer auf der Suche nach Häusern, ne? Und wenn wir endlich dieses Haus haben und dann hat man endlich dieses Haus und wenn wir endlich diesen Kredit abbezahlt haben und unser inneres Wohlbefinden, unser Glück wird total abhängig von dem, was um uns herum passiert oder nicht passiert. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal okay, solange alles gut läuft. Wenn alles gut und nach Plan läuft, dann ist das ja alles easy. Das Problem ist ja nur, dass das Leben ja nicht immer so ist. Manchmal läuft das Leben ja so ganz anders und manchmal ist das Leben ein Arschloch. Und dann passieren Dinge mit uns, die sind unfair und die beeinflussen uns. Und da haben wir gar keine Schuld dran. Und dann sind wir plötzlich in Situationen, wo wir nie rein wollten. Ja, was ist denn dann? Gut, die christliche Variante wäre dann, kämpferisch zu werden, ne? Ich bin ein Überwinder in Christus. Ne? Ich bin kein Opfer meiner Umstände. Ich lebe im Sieg. Der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Ja, ich bin ein Licht in Finsternis. Alle Dinge müssen mir zum Besten dienen, weil ich Gott liebe. Und das ist auch so. Das ist ja auch wirklich so. Das Problem ist nur, wie funktioniert das? Weil wir sind dann in beiden Realitäten. Uns geht's nicht gut, weil unsere Umstände schlecht zu uns waren. Und wir haben aber eigentlich den Anspruch zu sagen, wir sind doch siegreich und wir leben doch nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Wir sind doch eigentlich Leute, die die Fülle in Jesus haben. Und das soll doch rüberschwappen. Und das soll doch alles andere beeinflussen. Ja, wie geht das denn? Ich möchte mit uns über ein Thema reden, was mir total am Herzen liegt. Und ich glaube, es ist ein super wichtiges Thema. Und ich glaube, das gibt uns ein paar Antworten auf diese Spannung, auf diese Frage. Das Thema ist das Thema der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes. Ich meine jetzt nicht die Allgegenwart, die Omnipräsenz Gottes. Gott ist immer da. Und er sieht alles und er hört dich immer und so weiter. Nee, ich meine jetzt die Gegenwart Gottes, die verdichtete Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die spürbare, die wahrnehmbare Gegenwart Gottes. Darüber möchte ich heute sprechen. Vielleicht könnte man die Predigt auch nach den Worten von Asaf betiteln, der sagt, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das ist mein eigentliches Glück. Das Thema der Gegenwart Gottes zieht sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden. Wir lesen ganz am Anfang im Garten Eden davon, dass die ersten Menschen mit Gott waren und sie hatten immer wieder Gemeinschaft mit ihm und sie besuchten sich gegenseitig und sie waren sich nah und da gab es nichts, was sie voneinander verstecken mussten. Dann kommt der Sündenfall und die Gegenwart Gottes oder die Herrlichkeit Gottes wurde zu was Seltenem, wurde zu was, was nicht einfach so alltäglich war. Wir lesen das dann in der Wüste, wie die Herrlichkeit Gottes das Volk geleitet hat, die Wolke und die Feuersäule. Dann kommt Jesus und er ist die Gegenwart Gottes und er stirbt am Kreuz und am Kreuz zerreißt der Vorhang zum Allerheiligsten und die Gegenwart Gottes steht wieder offen. An Pfingsten passiert dann genau das. Die Gegenwart Gottes wird ausgegossen und erfüllt den Raum, aber nicht nur den Raum, in dem sie waren, sondern jetzt auch jeden Einzelnen selber. Und die Gegenwart Gottes erfüllt sie als Person. Und wir lesen davon, dass wir ein Tempel sind des Heiligen Geistes, dass wir zu Trägern seiner Gegenwart werden. Ganz am Ende dann in der Bibel lesen wir von der neuen Welt, die dann vollendet ist. Eine Welt, in der Gott regiert, in der es keinen Schmerz und kein Leid gibt und jede Träne wird getrocknet sein und er wird mitten unter ihnen sein. Das ist das Thema der Gegenwart Gottes, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, wie ein roter Faden. Und es ist diese Gegenwart Gottes, die das Volk Gottes zu etwas Besonderem gemacht hat. Es ist die Gegenwart Gottes, die dem Volk Gottes seine Identität gegeben hat. Ja, das Volk Gottes war ein Volk mit Geboten, mit Glauben, mit Tradition und so weiter. Das waren alles besondere Sachen, ja, und das gehörte irgendwie dazu. Aber dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, mitten unter ihnen war, das war das Besondere. Das war das Merkmal. Wir lesen von Mose, wie Gott zu Mose sagt, ich werde das Volk nicht mehr weiterführen oder nicht mehr in der Form weiterführen. Ich schicke einen Engel und der soll vor euch hergehen, weil ihr seid ein halsstarriges Volk. Und er sagt Mose, nein, auf keinen Fall. Hier gibt es keinen Deal. Wenn dein Angesicht nicht vor uns geht, dann leite uns hier nicht weiter. Denn woran sonst sollen die Völker erkennen, dass wir Gnade bei dir gefunden haben? Es ist die Gegenwart Gottes, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde unter seinen Menschen ist. Das ist auch das, was kostbar ist, wenn du krank bist. Dann ist es nett, wenn du einen Brief bekommst oder wenn du einen Anruf bekommst oder eine WhatsApp bekommst. Aber wenn dich dein Freund oder deine Freundin besucht, dann ist es natürlich etwas anderes. Gegenwart macht einen Unterschied. Und so ist auch die Gegenwart Gottes das Besondere an uns als Volk Gottes. Es sind nicht die Programme, es sind nicht die tollen Ideen, es ist nicht, wie relevant wir sind, sondern es ist die Gegenwart Gottes, dass Gott unter uns ist. Das ist das Kostbare. Und wie das Volk Gottes sich um die Gegenwart Gottes herum gesiedelt hat und die Gegenwart Gottes im Tempel, das kulturelle und soziale Mittelpunkt wurde des Volkes, so ist auch bei uns in der Gemeinde Jesu die Gegenwart Gottes der Mittelpunkt. Da, wo wir Gott treffen können. David ist so ein Vorbild für mich in dieser ganzen Sache. David, ich möchte mal einen Psalm mit uns lesen oder uns vorlesen. David ist gerade in der Wüste und er ist in einer super, noch nicht lesen, sonst seid ihr abgelenkt. David ist gerade in einer super bescheuerten Situation. Er ist in der Wüste. Er ist auf der Flucht vor Saul, er muss um sein Leben fürchten. Und er ist da, obwohl er nichts richtig falsch gemacht hat. Er war Gott treu, er war dem Volk Gottes treu, er hat sich eingesetzt. Er hat nichts wirklich falsch gemacht und trotzdem muss er alles abbrechen und muss in die Wüste fliehen, um sein Leben zu retten. Diese Wüste muss ein fürchterlicher Ort gewesen sein. Immer auf der Flucht, nie irgendwo ganz fest. Tagsüber total heiß, nachts tierisch kalt, wahrscheinlich immer wieder hungrig gewesen und durstig gewesen, Angst gehabt vor wilden Tieren, vor irgendwelchen gefährlichen Tieren, jedenfalls wäre ich so in der Wüste, und dann natürlich die Angst vor Saul und seiner Armee. Und dann noch der ganze emotionale Bruch, die abgebrochenen Beziehungen. Diese ganze Situation, dass die Heimat so weggenommen wurde. Und David ging es überhaupt nicht gut. Es muss fürchterlich gewesen sein in der Wüste. Und er hatte selber daran nicht mal Schuld. Das war so unfair. Aber in dieser Situation schreibt er diesen Psalm. Ein Lied Davids. Er dichtete es, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedorrtes und wasserloses Land. Im Heiligtum schaue ich nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben. Darum will ich dich preisen, mein Leben lang. Mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Du machst mich satt und glücklich wie bei einem Festmahl. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. In nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir und beten sinne ich über dich nach. Ja, du hast mir geholfen. Im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen. Ich halte mich ganz eng an dich und du schützt mich mit deiner mächtigen Hand. Der David ist in der Wüste und er geht jetzt zu Gott. Das macht er schon mal richtig. Das ist schon mal richtig gut. Er sagt, Gott, du bist mein Gott. Aber David sagt nicht, Herr, bitte ändere meine Situation. Herr, ich brauche eine Dusche. Ich brauche was Richtiges zu essen. Hier muss sich grundlegend was verändern. Das macht er. Er adressiert noch seine Feinde, aber das macht er später. Nein, er fängt damit an, dass er sagt, ich suche dich. Und ganz ehrlich, so wie dieses wasserlose und dürre Land, was ich jetzt gerade sehe, so geht's mir innen drin auch. Ja, er sagt, Gott, ganz ehrlich, meine Umstände bestimmen das, wie es mir in mir geht. Ich bin in einem wasserlosen und dürren Land. Ich bin in der Wüste und genau so geht's mir auch. Gott, ich bin in dieser zerbrochenen Situation. Ich bin in dieser schmerzvollen Situation. Und weißt du was, so geht's mir auch gerade. Und dann setzt er eine Priorität und er sagt, Gott, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Mehr als meine Umstände, mehr als meine Probleme. Ich lebe für deine Liebe, Herr. Und es ist total interessant, was jetzt passiert, denn er fängt an, scheinbar die Gegenwart Gottes zu erleben. Und dann sagt er, ich bin glücklich und satt wie nach einem Festmahl. So verrückt, dass er von der einen Seite geht, sagt, ich bin ausgetrocknet und dürr wie ein wasserloses Land. Ich sehne mich nach dir. Und dann scheint er die Gegenwart Gottes zu erleben und Gott kommt ihm nah und dann sagt er, und du machst mich glücklich und satt wie nach einem Festmahl. Unterschiedlicher könnten seine beiden Realitäten überhaupt nicht sein. Und das Interessante ist ja, an seiner Lebenssituation hat sich auch immer noch nichts verändert. Er ist immer noch in der Wüste, er hat immer noch Hunger, ihm ist immer noch kalt nachts und tagsüber viel zu heiß. Er muss immer noch fliehen, aber er sagt innerlich, jetzt wo ich deine Macht und Herrlichkeit gesehen habe, jetzt wo ich in deiner Gegenwart bin, bin ich satt und glücklich wie nach einem Festmahl. Das ist diese Situation, wenn du am Hochzeitsbuffet oder irgendwo stehst und zu viel isst und dich dann irgendwo nur noch hinflehst und sagst, oh, jetzt kann ich sterben, jetzt bin ich durch. Und sagt, mein Leib und meine Seele sehnen sich nach dir. Ja, alles an mir sehnt sich nach dir. Manchmal sind wir so ein bisschen darauf bedacht, dass wir nur so das Seelische sehen und das Innere sehen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und es geht ja auch nicht um die körperlichen Erfahrungen. Aber ich möchte nochmal eine ganz kurze Nebenbemerkung machen. David sagt, auch mein Körper sehnt sich nach dir. Es geht nicht um körperliche Erfahrungen und um Gefühle. Nicht nur, aber manchmal ist es auch wichtig übrigens, dass wir Gott körperlich erleben. Die Herrlichkeit Gottes ist oft spürbar, ist oft fühlbar. Nun, was bedeutet das jetzt für uns alles? Wir sind eingeladen, als Töchter und als Söhne Gottes, als das Volk Gottes, ihn zu suchen in dem Wissen, dass er uns schon gefunden hat. Auf ihn zu warten in dem Wissen, dass er schon hier ist. Und ihm Raum zu geben, wohl wissend, dass er schon der Herr ist über uns. Und zu ihm zu kommen, zu sagen, hey, wenn es so ist, Herr, ich bin in einer Situation, in der ich gerade Zerbruch erlebe. Ich bin in einer Situation, in der ich diese Wüste um mich herum sehe und genauso fühle ich mich auch. Vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es deine Arbeit, vielleicht ist es die Beziehung zu deinen Eltern. Vielleicht ist es Gemeinde. Vielleicht sind es Finanzen. Aber vielleicht gibt es manche unter uns, die sich genauso fühlen, dass sie sagen, ich bin gerade bestimmt von meinen äußeren Umständen. Ja, dann möchte ich empfehlen, dass wir gemeinsam, jetzt wo wir gleich beten, wo wir gleich noch eine Aktion machen, die der Ulrich vorstellen wird, dass wir zu ihm gehen in dem Wissen, Gott nahe zu sein. Ist mein Glück. Seine Gegenwart macht den Unterschied. Seine Gegenwart ist das, was mir Identität gibt. Seine Gegenwart ist das, was mitten in der Wüste mich sagen lässt, ich bin glücklich und zufrieden wie nach einem Festmahl oder ich bin satt und glücklich wie nach einem Festmahl. Ich bete mal und dann kommt der Ulrich. Herr, wir laden dich ganz herzlich ein. Wir wissen natürlich, du bist schon hier. Herr, und du bist ja auch immer da, aber wir wissen auch jetzt, dass deine Herrlichkeit hier ist. Ich bete aber, dass du sie jetzt nochmal verstärkst. Komm mit mehr von dir, Herr. Und Herr, wir bringen dir alles, was uns beschäftigt. Und wir trennen uns nicht davon im Glauben und tun so, als wär's nicht. Das hat David auch nicht getan. Aber Herr, wir schlagen eine ganz klare Richtung ein und wissen, wir wollen deine Macht und Herrlichkeit sehen. Unser Leib und unsere Seele sehnen sich nach dir. Und füll du uns, so wie wir es brauchen. Und alles, was jetzt noch im Gottesdienst passiert, Herr, wir geben es in deine Hände und wir laden dich ein, dass du dich unter uns verherrlichst. Amen.